Ja, preis dem Herrn, liebe Geschwister. Und wir begrüßen alle recht herzlich heute zu unserem Gottesdienst, ja, und wünschen alle wirklich einen Segen von Gott, weil wir als Menschen, wir sind gar nichts. Alles kommt von ihm und der Segen kann er ausschütten, wenn er will und gibt auch, wem er möchte. Wenn wir heute auch nicht so viele sind, aber trotz allem, Gott ist mitten unter uns, das glauben wir auch. Und haben wir auch dafür gebeten, dass Gott möchte uns auch segnen. Und ich glaube, er wird es auch tun, wenn wir es auch wollen. Ja? Ich möchte ihm auch Lob und Dank aussprechen, dass er mich auch und meine Familie bewahrt, beschützt hat, dass er uns alle auch erhalten hat, jeden. Ja, wir sind auf der Reise, wir sind auf dem Weg, wir sind zu Hause, überall lauern Gefahren. Und wenn wir Gott vertrauen, wenn wir auf ihn bauen, beschützt er uns. Ja, und ich bin ihm von Herzen dankbar. Konnte auch eine Erfahrung gestern machen, auch mit ihm, wenn es auch eine kleine Sache ist. Wir waren auch in Elhofen, ja, auf dieser Herbstversammlung. Und mir ging es eigentlich nicht so gut. Morgens bin ich aufgestanden, ja, hatte auch so die linke Seite, so Schmerzen. Aber ich habe gesagt, Herr, ich vertraue auf dich. Und ich glaube auch, dass du mir auch helfen wirst. Und vor allem auch sonntags wollte ich dabei sein. Und ich spürte einfach so wie eine Erkältung naht sich. Aber trotz allem konnte ich auf Gott vertrauen. Und heute Morgen bin ich aufgestanden und Gott sei Dank, alles ist weg. Und wir haben so einen herrlichen Heiland, zu dem wir kommen dürfen. Und auch dieses Wort, was auch wir gestern auch so betrachtet haben in 1. Johannes 4, ging mir auch so nahe auch zu Herzen in dem Sinn. Ein sehr wichtiges Wort, 1. Johannes 5 möchte, ja, ich habe 4 gesagt, 5. Ein sehr wichtiges Wort, was uns auch anspricht und uns auch Mut gibt, dass wir auch möchten diesen Glauben aufrechterhalten. Und der Glaube ohne Werke ist tot, lesen wir ja auch. Ja? Und wichtig ist, dass wenn wir auch glauben, wir glauben an den lebendigen Gott, dann sollten wir auch glauben, das, was Jesus gesagt hat, weil er hat gesagt, ich will bei euch sein bis an der Weltende. Ich möchte euch Kraft geben, ich möchte euch Mut und Freudigkeit geben, vor allem diese Kraft Gottes, die wir verspüren dürfen jeden Tag, dass er uns führen und leiten möchte mit seinen Augen. Ja, das haben wir auch am Mittwoch gehört, wo auch der Psalmist David sagt, ja, dass leite Herr mich mit deinen Augen. Die Frage an uns, lassen wir uns auch leiten mit seinen Augen? Möchten wir auch wirklich unser Leben Gott ganz weihen? Möchten wir alles auf den Altar Gottes legen? Und das ist die Frage. Das ist die Frage an uns, da sollten wir jeden Tag uns prüfen, da sollen wir in uns gehen und fragen, wirklich, habe ich alles auf den Altar Gottes gelegt? Zeit, Talente, das haben wir gerade eben so schön gesungen in diesem Lied, auf dem Altar lege ich mich. Ich lege alles auf den Altar Gottes. Ja, oft sagen wir, ja, wir haben alles geopfert. Wir haben alles auf den Altar Gottes gelegt. Aber wir lesen auch im Alten Testament, wo auch Gott die Gebote Mose gegeben hat und vor allem die ganze Opfergaben, die das Volk Israel halten musste, da war ein bestimmtes Opfer gefragt. Und dieses Opfer sollte ja ohne Fehl sein. Die Priester waren dazu da, wenn jemand ein Schaf gebracht hat zum Opfer, haben sie es untersucht. War das Schaf krank? Hatte es vielleicht einen Fehler? Ja? Wurde dieses Opfer nicht angenommen? Es war so von Gott verordnet. Und es ist ein Sinnbild auch auf den neuen Bund, wie wir gelesen oder gesungen haben, auf den Altar bleibe ich. Also im neuen Bund hat erstens Jesus Christus dieses große Opfer gebracht. Wenn wir überlegen, eigentlich das Größte, was es sein kann und ein Mensch geben kann, sein Leben. Und wenn wir unser Leben auf den Altar Gottes legen, wir opfern uns, wir geben unser Leben, wir geben ganz uns hin und wir sagen, Herr, alles gehört dir. Aber vielleicht in unserem Herzen opfern wir nicht alles. Wir sind vielleicht geneigt, ja, der eine ist vielleicht geneigt zum Geld, der andere das Auto, vielleicht auch unser Haus und auch unsere Zeit, liebe Geschwister, gehört, sollte ja auch auf den Altar gelegt werden. Das Problem ist nur, dass wir vielleicht manchmal, was wir geopfert haben, was wir auf den Altar Gottes gelegt haben, ja, wir sehen, Jesus hat sein Leben geopfert. Er hat alles gegeben, was er geben konnte, und das war dieses Opfer, sein eigenes Leben. Und so sollten wir auch, wir sollen ja Jesus gleich sein, wir sollen gleichgesinnt sein, wie Jesus auch war, dass er sein Opfer ganz auf den Altar, sein Leib alles auf den Altar gelegt hat, ohne Fehler, ohne nichts. Er hat es getan aus Liebe zu uns. Und so sollten wir auch unser Opfer, unser Leben Gott übergeben. In diesem Lied möchte ich auch noch ein paar Verse vorlesen, sagt er auch. Herr, er sagt, auf den Altar bleibe ich und ich weiß, du heiligst mich. Herr, mein Gott, ich glaube dir, denn du gibst das Zeugnis mir. Allem starbe ich außer dir. Bin geweiht dir für und für, Leib und Seele, Geist und Sinn, willenlos, ich gebe hin. Unser alles, Geist und Seele, Leib und Sinn, also alles, was wir in unserem Leben auch so besitzen, auch das Kostbare, ja, auch unsere Familie, auch unsere Kinder, alles sollten wir auf den Altar Gottes legen. Wir übergeben ihm alles. Zeit, sagt er, Talente, Gut und Geld, Ruf und Ansehen in der Welt. Könnte ich etwas dir entziehen? Nein, ich gebe alles hin. Lob den Herrn, es ist vollbracht, sagt der Schreiber auch hier, weil er es selber auch erfahren hat, gerade auch die Füllung mit dem Geist Gottes. Die Salbung mit dem Geist Gottes, wie auch die Apostel. Wir sehen, sie haben sich ganz dem Herrn geweiht. Sie haben ihr Leben ganz dem Herrn übergeben. Ja? Und dann erst konnten sie auch das zu Pfingsten erfahren. Sie waren beieinander. Sie beteten und lobten Gott. Und dieser Geist, den Jesus selbst versprochen hat, er hat gesagt, habt keine Angst, ich werde euch nicht alleine lassen. Ich werde euch einen Tröster geben, den Geist Gottes. Und das hat er auch versprochen und auch gehalten. Wir sehen, dass die Apostel, sie waren gefüllt mit diesem Geist. Er kam zu Pfingsten auf sie hinunter und erfüllte auch das ganze Haus. Sie wurden voll des Geistes, sie gingen und priesen und lobten Gott, was sie davor nicht machen konnten, liebe Geschwister. Das müssen wir auch verstehen, dass dieser Geist gibt uns auch Mut, gibt uns auch Freudigkeit, ihm zu dienen. Oft ist der Mensch unglücklich, weil er nicht die ganze, sein ganzes Leben Gott übergeben hat, und dann ist er unglücklich. Wir betrachten nur Petrus, wir sehen, wie unglücklich er war, als er Jesus verleugnet hat. Er sagte: Herr, ich möchte mit dir gehen bis in den Tod. Er dachte, er hat alles geopfert. Er sagt: sogar mein Leben werde ich für dich geben. Ich werde auch mein Leben für dich opfern. Aber blieb er diesem Versprechen treu? Wir sehen, als die Versuchung an ihn getreten ist und diese fleischliche Natur des Menschen, die Angst vor allem vor diesem Tod, blendete seine Augen und er sagt sich von Jesus ab. Er sagt: Nein, ich kenne ihn nicht. Und sogar hat er ihn in dem Sinn sogar verflucht. Ja, er flucht, er sagt: Nein, ich mache es nicht. Aber wir sehen, liebe Geschwister, wie wichtig es ist, diese völlige Hingabe. Ja, nach diesen Pfingsten, Petrus sagte ja sich von Jesus nicht komplett ab, sondern es reute ihn. Der Hahn krähte und er erinnerte sich und es tat ihm so weh und leid, und er ging und hat darüber auch, wir lesen später, dass Buße getan hat. Ja, es reute ihn, wo Jesus ihn dann dreimal auch gefragt hat nach der Auferstehung: Petrus, hast du mich lieb? Dann konnte er sagen: Ja, Herr, ich habe dich jetzt lieb. Ich habe es verstanden, um was es geht. Und als die Jünger dann so gehorsam waren und gingen und warteten auf dieses Kommen des Heiligen Geistes, und der Geist kam, und der gleiche Petrus sehen wir, er ging in die Öffentlichkeit, er ging zu den gleichen Priestern, zu den gleichen Pharisäern und hat ihnen bezeugt und hat ihnen gesagt: Ihr habt ihn gekreuzigt. Diesen Mut, diese Freudigkeit, diese Kraft, was er besessen hat. Es heißt nicht, dass er es von sich aus, weil der Petrus so mutig war. Wir haben ja davor gesehen, er war mutig, ja. Er hat sogar das Schwert gezogen und wollte in den Kampf gehen. Aber dieser menschlichen Mut, diese Kraft, half ihm nicht. Sondern diese Überwindung durch die Kraft des Geistes. Ja, voll des Geistes ging Petrus und lobte Gott und sagte sogar auch: Ihr habt ihn gekreuzigt. Er wusste ja die Konsequenzen nicht. Er wusste nicht, werden sie ihn jetzt in den Kerker werfen, wie werden sie mit ihm verfahren. Aber seht mal, wichtig ist dieses Aufgeben unser eigenes Ich und unser Leben. Und ich möchte auch näher so ein bisschen betrachten, was die Bibel davon spricht, und diese völlige Weihe, die völlige Übergabe unserem Herrn gegenüber, das muss stattfinden. Nach der Bekehrung muss es stattfinden, weil ein Mensch, der Erlösung sucht, er möchte befreit werden von den Sünden, von den begangenen Sünden, wo ihn so drücken, und Jesus sagt: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ja, nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir. Also wir müssen diesen Schritt machen, wenn uns die Sünde drücken, wenn wir unser Herz, wir merken, das ist ein Druck da. Die Sünden, die ich begangen habe, das Gewissen fängt an zu sprechen. Der Geist Gottes arbeitet am Menschen, und wir merken, wir brauchen irgendetwas, das uns befreit. Ja, wir sind befreit. Wir kommen zu Jesus, wir bitten um Vergebung, und Jesus gibt uns diese Befreiung. Diese Erleichterung tritt ein. Und wir sind frei von den Sünden. Aber das Problem liegt tiefer. Der Mensch ist von Geburt auf, hat er angeborenen Sünden. Wir sind damit geboren. Wie Hass, Neid, Zorn, das sind die fleischliche Natur des Menschen, ist schon im Mensch von Anfang an drin. Durch den Sündenfall im Garten Eden, ja, ist diese fleischliche Natur im Menschen, die ist boshaft von klein auf. Wir merken es auch bei den kleinen Kindern, ja, dass es einfach zum Vorschein tritt. Je erwachsener wir werden, desto versteckter können wir das vielleicht oder moralisch gut verstecken. Aber diese Prinzipien, wenn zum Beispiel auch Neid, bei den Kindern kommt es zum Vorschein. Sie sind einfach, ja, sie tragen es zum Vorschein. Aber bei einem Erwachsenen ist es innen drin und das ist eine Last. Ja? Und durch diese angeborene Sünde begehen wir Tatsünden. Wenn wir auch neiden jemand, dann bleibt der Neid nicht nur bei mir, sondern es geschehen auch Taten, dass ich durch die Taten auch zeige dem anderen Mensch zum Beispiel oder ist mein Nachbar oder vielleicht auch meine Geschwister oder noch irgendetwas, ich zeige, dass ich eine bestimmte Abneigung zu ihm habe. Ja? Und das gefällt mir nicht. Und diese Natur, die kann zwar die Sünde, was wir begangen haben durch diese fleischliche Natur, können wir Gott um Vergebung bitten. Aber die bleibt bei uns. Und wie bekämpfe ich diese fleischliche Natur? Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass wir die fleischliche Natur, die in unserem Herzen auch ist, wie jetzt beim Petrus, ja, er war hitzig und er war aufbrausend. Er konnte sofort, ja, zum Schwert greifen. Er konnte auch diese Tatsünde, was er begangen hat, auch, er wollte ja diesen Knecht töten. Sehen wir nach der Heiligung, ist was ganz anderes geschehen. Dieser Petrus, der eigentlich Jesus nachgefolgt ist, der auch so war, dass er sagen konnte, er liebte Jesus von ganzem Herzen. Aber diese Kraft besaß er nicht. Er besaß sie nicht und wir sehen das. Jesus hat es versprochen. Jesus hat gesagt, ich werde euch diese Kraft geben. Und wenn wir jetzt in 1. Johannes 5 lesen, vom ersten Vers, wer da glaubt, 1. Johannes 5, vom ersten Vers, wer da glaubt, dass Jesus ist der Christus, der ist von Gott geboren. Wir glauben, wir kommen zu Jesus. Ja, wir glauben, dass er uns die Sünden vergibt. Und wer da liebt, den, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Also wir lieben unseren Heiland, wir übergeben unser Herz ihm. Wir sind rein von den Sünden. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder sind, Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist aber der die Welt überwindet, wenn nicht der da glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Ja, die Welt haben wir überwunden. Wir haben Schluss gemacht mit der Welt. Wir möchten jetzt Jesus nachfolgen. Und diese Nachfolge beinhaltet gerade auch, dass wir unser Leben auch nach der Bekehrung voll und ganz Gott übergeben. Warum? Es war schon im alten Bund auch so, es gab die Stiftshütte, ja, wir als Leser kennen das ja auch. Gott hat die Stiftshütte dem Volk Israel gegeben und hat gesagt, baut sie auf. Sie musste abgegrenzt werden und das Volk ging zum Gottesdienst. Sie haben Opfergaben gebracht für ihre begangenen Sünden. Und auch die Stiftshütte wurde eingeteilt in zwei Teile, das Heilige und das Allerheilige. Und wir lesen auch, als Jesus am Kreuz gestorben ist, ist dieses Allerheilige, da waren dazwischen Vorhänge, es war abgetrennt, das Heilige vom Allerheilige. In das Heilige durften nur die Priester rein, ja, und in das Allerheilige der Hohepriester. Er durfte einmal im Jahr da rein und hat auch mit dem Blut, mit dem Opferblut besprengt auch den Altar. Sozusagen die Sünden des Volkes auf den Altar gelegt. Und die Gerätschaft, die in dem Altar, nicht im Altar, sondern in der Stiftshütte war, auch später in dem Tempel, sie wurden nur zu einem bestimmten Zweck geheiligt und geopfert. In dem Sinn, dass mit dieser Gerätschaft, ob das Schüssel waren und Messer und dergleichen, sie waren alles geheiligt dem Herrn. Man durfte mit dieser Gerätschaft nichts anderes tun, als nur Gottesdienst vollbringen. Und diese zwei Abteilungen, in jeder Abteilung stand auch ein Altar. Und wir lesen auch, vor der Stiftshütte gab es auch schon einen Altar. Da hat man auch geopfert. Und seht mal, diese Opfergaben wurden von dem Volk Israel gebracht, ob das jetzt eine Taube war, ja, das kleinste, eine Ziege vielleicht oder auch ein Schaf. Je nachdem, wer es konnte, hat dieses Opfer gebracht. Ohne Fehl. Gott hat es angenommen, nur wenn es von reinem Herzen gegolten ist. Ja? Man hat es von reinem Herzen gebracht, rein, es musste, ja, der Hohepriester oder der Priester hat es untersucht und man durfte es ein Opfer bringen. So, der Priester ging in das Allerheilige, in das Heilige rein und hat dieses Blut da reingebracht und hat auch den Altar besprengt. Damit. Also es galt diese Vergebung. Jesus hat einmal dieses Opfer gebracht für uns und wir sind in das Heilige hineingetreten. Und da bedarf ein Opfer. Ja, in dem Sinn, dass wir uns selbst auf den Altar Gottes legen. Wir sagen, Herr, alles möchte ich dir weihen. Alles ist dein. Wir lesen auch, dass dieses Opfer musste gebracht werden, damit Gott in uns auch seine Wohnung finden wird, ja, dass wir auch diesen Tempel Gottes, was auch Apostel Paulus sagt, ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Ich möchte in euch wohnen. Ich möchte auch durch euch arbeiten und wirken. Wenn wir unser Leben nicht vollständig auf den Altar Gottes legen, kann Gott nicht unser ganzes Herz besitzen und wir werden mit der Zeit auch diese fleischliche Natur, die auch geopfert werden muss, sie wird zum Vorschein kommen. Wir möchten mal ganz kurz lesen im Psalm 32, wie auch schon im Alten Bund auch die Männer Gottes gelebt haben und auch was für Opfer sie gebracht haben, um diesen Glauben auch aufrecht zu erhalten. Ich möchte uns mal den 32. Psalm lesen, den haben wir am Mittwoch schon gehört, aber ich möchte so einige Verse mal lesen, was mich auch so zum Nachdenken gebracht hat. Es heißt hier vom ersten Vers eine Unterweisung Davids. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr die Missetat nicht zurechnet, in dessen Geist kein Falsch ist. Also wenn wir zu Gott kommen unser Bekennen unserer Sünden, dann sind die Missetat gedeckt. Alles, was wir davor getan haben, unsere Sünden sind vergeben, sie sind begraben. Ja, und das Wort sagt uns, am ersäuft, da was am tiefsten ist. Also Gott wird nie mehr unsere Sünde gedenken, wenn wir reumütig vor ihm kommen. Aber das muss stattfinden. Und wer mühselig und beladen ist und zu ihm kommt, will er annehmen. Er will ihn erquicken. Er will ihm ein neues fleischendes Herz geben. Das ist dieser Akt der Bekehrung. Denn da ich's wollte verschweigen, sagt der Psalmist David, verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein täglich Heulen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ja, aber da ist noch irgendetwas, wenn wir nicht alles auf den Altar Gottes legen und verschweigen irgendetwas. Diese Sünde wird uns von Gott wegbringen. Und er sagt, wenn wir verschweigen und nicht bringen, und das muss jede Seele für sich merken, vor allem auch, wenn wir neu bekehrt sind, wenn wir einen neuen Anfang mit Gott begangen haben. Wichtig ist auch, wie er auch hier sagt, dass wir auch das wiedererstatten, was wir vielleicht Schlechtes gemacht haben. Ist ganz wichtig, weil dann kann der Geist Gottes in uns auch Wohnung finden. Das belehren auch die Pionierbrüder und sagen auch, und die Bibel sagt uns ja auch, es ist ganz wichtig, dass wenn wir jemand Schaden angerichtet haben. Ja, ich habe es ja schon mal erwähnt von diesem Hahn, dass einer sich bekehrt hat. In Sünden lebend hat er beim Nachbar den Hahn gestohlen, und als er dann erkannt hat, Gott hat ihm es gezeigt, er ging und hat diesen Hahn, einen neuen Hahn gekauft und hat es ihm geschenkt, und hat nicht geschenkt, aber wiedergebracht und hat gesagt, ich habe bei dir den Hahn gestohlen. Und der Nachbar war verdutzt, sagte, bei mir wurden auch Hühner gestohlen. Dann sagte auch derjenige, dass wenn diejenige sich bekehren, dann werden sie auch die Hühner zurückbringen. Ein anderer Fall, was auch mir so einfällt, einer arbeitete auf der Arbeit und hatte Zugang zu den Maschinen an seiner Firma und hat so nach und nach eine Maschine abgezwackt und hat sie angeeignet, ja, man kann sagen gestohlen. Und als er sich dann bekehrt hat, ja, es sind viele Jahre vergangen, und der Geist Gottes mahnte ihn und sagte, er soll es in Ordnung bringen. Und ja, der Sellenfeind kommt und sagt natürlich, ja, wie willst du das jetzt bekennen? Ja, es sind so viele Jahre vorbei, die Chefs, mit denen du zu tun hattest, sie sind schon lange tot oder sind schon lange nicht mehr da. Wie machst du das alles? Aber er hat sich doch mit gefasst und ist gekommen und hat es bekannt. Ich glaube, er hat sogar auch alles wiedererstattet. Und natürlich, die Welt versteht es nicht. Was sind das für Handlungen? Aber im geistlichen Sinn, ja, der Geist Gottes mahnt uns, wir sollen alles in Ordnung bringen. Und er hat diesen Frieden mit Gott erhalten. Er hat auch den Frieden beibehalten. Der Geist Gottes konnte auch weiter mit ihm wirken und mit ihm arbeiten. Weil wenn wir es verschweigen, wenn wir jemand beleidigt haben, mit jemand im Streit stehen, dann müssen wir es beseitigen. Dann müssen wir um Vergebung bitten. Und ob das jetzt unsere Nachbarn sind, vielleicht auch unsere Familienmitglieder, mit allen sollen wir ins Reine bringen. Weil er auch schon der Psalmist sagt im Alten Bund, denn deine Hand war Tag und Nacht im 4. Vers, schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Es ist eine Tatsache in dem Sinn, das Gewissen, wenn das erwacht und uns mahnt, dass es uns so lange auch mahnt, bis wir es erledigt haben. Oder wenn wir es nicht tun, dann werden wir auch diesen völligen Frieden im Herzen nicht besitzen. Wir werden diese völlige Erlösung nicht erfahren. Darum bekannte ich dir meine Sünden und verhehlte meine Missetat nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen. Da vergabst du mir die Missetat meiner Sünde. Wir müssen erkennen und bekennen und das auch lassen. Und weiterhin sagt er, um deinetwillen werden alle Heiligen zu dir beten zur rechten Zeit. Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an dieselben gelangen. Wenn wir im Frieden mit Gott und den Menschen sind, dann können auch Versuchungen an uns rantreten. Vielleicht auch Verfolgungen, vielleicht auch Trübsal. Alles, was uns begegnet, können wir mit dem Herrn besiegen. Und der Psalmist auch, glaube ich, der David sagt das, ich kann mit meinem Gott über die Mauer springen. Also das heißt, wenn wir auf den lebendigen Gott vertrauen, auf ihn bauen, dann kann er uns auch die Dinge, die für uns unmöglich scheinen und oft wie Riesen vor uns stehen, sie besiegen. Wir lesen von Josua und Kaleb, wie mutig sie waren, als sie in das gelobte Land kamen mit den anderen 10 Kundschaftern und haben dieses Land erkundigt, ja, und mussten ja auskundschaften, wie ist eigentlich die Lage. Und sie kamen zurück und die anderen 10 sagten, unmöglich. Diese Riesen, die da sind, werden wir niemals besiegen. Aber wir sehen, Josua und Kaleb, sie standen fest und haben gesagt, mit Gottes Hilfe werden wir sie fressen oder auch essen, so wie wir Brot essen. Liebe Geschwister, dieser Glaube von diesen 2 Männern, es war so fest und sogar sie mussten auch um ihr Leben bangen, weil die anderen wollten sie steinigen. Und trotz allem behielten sie diesen Glauben bis zum Schluss. Und Gott hat gesagt, weil ihr nicht in das gelobte Land eingehen wollt, weil ihr nicht vertraut habt, weil ihr diesen Glauben nicht festgehalten habt und diese Übergabe von sich geworfen habt, möchte ich euch verwerfen. Und wir lesen das ab 20 Jahre aufwärts, alle mussten die in der Wüste sterben. Sie gingen einfach im Kreis. Sie konnten nicht in dieses gelobte Land eingehen. Aber gerade hier ist ja dieser Punkt, diese völlige Übergabe. Ich lege mich ganz auf den Altar Gottes und ich weiß, Gott hilft mir. Gott steht mir bei durch Jesus Christus, durch unseren Vermittler. Wird er mir auch helfen, meine Feinde, die in mir wohnen, dieser alte Mensch, diese fleischliche Natur, möchte Gott austilgen aus unserem Herzen, besiegen. Und dieser alte Mensch, diese fleischliche Natur, die lebt in uns, auch nach der Bekehrung. Nun müssen wir sie heiligen. Und wie es geschieht, möchten wir auch, wir lesen auch hier, wenn wir die volle Übergabe gemacht haben, nichts lassen, nichts auslassen in unserem Leben. Ja, manchmal vielleicht, alles will ich Gott dir weihen, ja, aber im Inneren steckt noch irgendetwas. Die Kleinigkeit, die kleine Füchse, wir haben ja auch am Mittwoch gehört, die zerstören den Weinberg. Und wichtig ist, wenn wir alles übergeben, dann kommt diese Freudigkeit auch in unser Herz. Wir möchten ja von Gott geheiligt werden und siegreich auch durch das Leben gehen, auch damit auch diese fleischliche Natur uns nicht wiederum in die Sünde leitet. Viele denken, ja, ich bin einfach ein sündiger Mensch und ich sündige jeden Tag. Wenn wir diesem Glauben schenken, dann erlauben wir unserer fleischlichen Natur, über mich zu herrschen. Wenn aber Jesus Christus in unserem Herzen thront und der Geist Gottes, dann hat die fleischliche Natur in unserem Herzen keinen Platz. Wir sehen ja, ich habe ja es ja erwähnt mit Apostel Petrus, er wollte ja, er konnte nicht mit seiner eigenen Kraft. Mit der Kraft Gottes, mit der Kraft des Heiligen Geistes sehen wir, ging Petrus und was für Machttaten er auch tat. Und wenn wir auch seine Briefe lesen, wie stark sie sind. Warum? War das Petrus von sich aus? Von sich aus? Nein. Sondern die Kraft des Geistes, die in ihm wirkte. Und wir möchten mal auch betrachten, was Apostel Paulus auch davon spricht. Wir sehen, Apostel Paulus war ein Pharisäer, ein gelehrter Mensch. Ein Pharisäer von Pharisäern. Also einer, der sich gut auch im Wort Gottes ausgekannt hat. Also im alten Bund. War alles für ihn zugänglich. Aber was sagt er in Römer 7? Möchten wir mal lesen. Hat sogar auch Apostel Paulus, er war ja kein direkter jetzt Apostel vom Jesus, dass er ihm nachgewandelt ist, so körperlich, ja, sondern auch durch das, dass er verfolgt hat, die Apostel, verfolgt hat die Gemeinde, wusste Gott, was in ihm steckt. Er wollte es ja aus einem aufrichtigen Herzen tun und Gott hat ihn dafür auch berufen. Aber was spricht er? Er sagt im siebten Kapitel Römerbrief, siebtes Kapitel vom 14. Vers. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber fleischlich unter die Sünde verkauft. Diese fleischliche Natur, die in uns lebt, die muss ans Kreuz. Die muss geheiligt werden. Die muss auf den Altar gelegt werden. Und das so richtig zu verstehen, sagt Apostel Paulus an die Römer und schreibt, passt auf, ich habe dieses Problem auch gehabt. Mit dem Fleisch habe ich auch gekämpft. Er sagt, denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Das war in seinem alten Zustand, wo er auch nach dem alten Bund gelebt hat, ohne Bekehrung, ohne die Heiligung, lebte er. Wir wissen, dass da war ja Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, klar und deutlich. Hat mir jemand was Böses getan, dann durfte ich auch meinen Zorn ausüben. Das ist diese fleischliche Natur, die in uns wohnt. Ich möchte aber befreit werden von dieser fleischlichen Natur, die mir auch zur Sünde leitet. Er sagt im 16. So ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut sei. So tue nun ich dasselbe nicht, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass ich in mir, das ist in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes. Wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute finde ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. So ich aber tue, was ich nicht will, so tue ich dasselbe nicht, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich mir nun ein Gesetz, der ich will das Gute tun, das mir das Böse anhange. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Wir haben Lust, liebe Geschwister, nach dem inwendigen Menschen. Wir wollen. Wir haben uns bekehrt und immer wieder kommt es zum Vorschein, dass wir vielleicht ungeduldig werden. Dass wir, was heißt ungeduldig, ja? Dieses Gefühl nimmt uns der Geist Gottes nicht weg oder Gott. Dass wir jetzt entrüstet sind. Wenn zum Beispiel wir eine Ungerechtigkeit merken, es wird ein Mensch ungerecht behandelt, diese Entrüstung in unserem Herzen wird stattfinden. Diese Ungerechtigkeitssinn, der ist uns angeboren. Das hat Gott uns auch eingegeben. Ja? Dass wir sehen, die Ungerechtigkeit ist gemacht. Es regt mich an. Aber diese Anregung darf nicht übergehen in Sünde. Dass wir vielleicht jemanden beschimpfen, so reagiert der unerlöste Mensch. Und oft trifft man auch Christen, die eigentlich nach ihren fleischlichen Lüsten leben und Begierden. Dass wenn mich jemand, sage ich mal, beleidigt, dann beleidige ich auch zurück. Das ist doch gerechtfertigt. So lehrt das Wort Gottes uns nicht. Jesus hat gesagt, segnet die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch beleidigen und hassen und verfolgen. Es ist ein Gegenteil von dem, was im Alten Testament auch erlaubt war. Und jetzt sagt Apostel Paulus hier, wer möchte mich befreien, sagt er auch. Im 24. Vers sagt er, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Also Jesus Christus möchte uns befreien, nicht nur von unseren Tatsünden, was schon wir begangen haben, sondern was zur Tatsünde führt. Und das sollten wir mal erkennen, dass der Mensch ist, sind diese Sünden angeboren. Und Gott möchte diese Sünden heiligen. Er möchte sie aus unserem Herzen verbannen. Wie auch das Volk Israel. Mit Josua gingen die in dieses gelobte Land hinein und sie, Gott hat gesagt, nehmt dieses Land ein. Und ein Land nach dem anderen haben die eingenommen. Sie besiegten diese Riesen mit der Kraft des Herrn, weil Josua war voller Glauben und voller Tatkraft. Er ging im Glauben und hat diese Riesen, die eigentlich ihnen schienen, unbesiegbar, hat sie besiegt. Und darum, wenn auch in unserem Herzen Dinge sind, die wir meinen, sie sind unbesiegbar. Wir schaffen das nicht. Wir werden es schaffen. Es hängt von unserem Willen ab. Es hängt von dem ab, wie ich mein Leben Gott übergebe. Wie ich mein Leben ihm weihe. Und ich möchte uns auch in Römer 12 vorlesen. Es ist ein ganz, vielleicht auch ein wichtiges Bild in dem Sinn, dass wir unser Leib, unsere Seele und Geist, alles Gott weihen möchten. Ans Kreuz nageln. Die Frage jetzt an uns natürlich, wenn man das Fleisch ans Kreuz hängt, es tut weh. Es tut weh, ja. Wenn wir das nur beobachten oder betrachten, was eigentlich Jesus gelitten hat oder auch die Menschen, die ans Kreuz genagelt wurden, sie wurden, man kann sagen, beim lebendigen Leibe, ja, ans Kreuz genagelt, durch die Hände hat man Nägel geschlagen. Ja. Man weiß ja, wenn man sich nur ein bisschen schneidet, dann empfindet man einen Schmerz. Und da ist ein Dauerschmerz. Es tut weh, liebe Geschwister. Das abzuschneiden, in unserem Fleisch die Dinge, die uns zur Sünde leiten, und diese fleischliche Natur, was auch Apostel Paulus auch erwähnt in Epheser Kapitel 5, steht ja auch dort, dass auch die Früchte des Geistes erwähnt er und die Früchte des Fleisches. Und diese Früchte des Fleisches, die müssen ans Kreuz genagelt werden. Es tut weh, abzusagen Dingen, die wir merken, die ziehen uns weg von Jesus. Die rauben mir diesen völligen Frieden. Und ich möchte einfach auch mal so sagen, man kann viele Dinge erwähnen, was auch dem Fleisch so weh tut, aber auch diese Fleischeslust, Augenlust, das hoffärtige Leben. Ja, wenn wir nur das Augenlust nehmen, wie weh tut es, wenn wir uns Dingen entsagen und sagen, nein, das möchte ich nicht angucken. Das schadet meinem geistlichen Leben und ich merke das. Der Geist Gottes mahnt mich. Aber durch die Kraft des Geistes wiederum können wir das tun. Apostel Paulus schreibt an die Römer nochmal im 12. Kapitel und sagt vom 1. Vers, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber begebt zum Opfer. Dass der lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Welcher sei euer vernünftiger Gottesdienst? Es gehört zu einem vernünftigen Gottesdienst, dass wir unsere Leiber begeben zum Opfer. Wie geschieht es? Ja, ich habe jetzt erwähnt, Augenlust. Nehmen wir jetzt mal auch von dem modernen Leben, was ist Augenlust? Wenn unser Auge möchte die Welt bereisen, die Welt sehen, es ist nicht unrecht. Aber wenn wir solche Orte besuchen, wenn wir sehen auch, ja, die Welt, sie hat durch die Sünde, durch die fleischliche Sünde, hat sie so viele Dinge sich ausgedacht. Der Teufel gibt ja auch den Menschen, den sündigen Menschen auch, gerade auch in sündiger Hinsicht, das Verderben in ihr Herz gesetzt und sie bringen es nach außen. Ob das jetzt Kleidung ist, ob das auch unsere Orte, was wir besuchen, zum Beispiel Strand. Strand von sich aus ist nicht sündhaft. Wenn wir ans Meer gehen und baden, das ist nicht sündhaft. Nur, dass wir uns vor dem anderen Geschlecht entblößen, das verbietet das Wort Gottes. Ganz einfach. Oder wenn wir in den Schwimmbad gehen. Baden ist ja kein Unrecht, aber die fleischliche Gesinnung des Menschen hat Dinge erdichtet und das Dichten und Trachten des Menschen ist von Jugend auf falsch und sündhaft. Und deswegen hat ja auch Gott die alte Welt vernichtet vor Noah, weil er gesehen hat, die Menschheit ist so gesunken, so gefallen in ihrem Dichten und Trachten, dass Gott gesagt hat, es ist unmöglich. Dieser Plan hat Gott aber verworfen später, hat gesagt, ich werde die Menschheit nicht mehr auf diese Art und Weise vernichten. Und hat einen Plan gemacht, durch Jesus Christus uns zu retten, damit wir auf diesen Stand kommen, frei von diesen fleischlicher Natur und von dem Dichten und Trachten. Ganz einfach. Dass Gott möchte uns wieder sehen, wie Adam vor dem Sündenfall war. Rein und heilig, unschuldig. Und dieses Verlangen, auch was der Adam vielleicht auch, diese fleischliche Natur, was er hatte, das Verlangen zum Essen, zum Trinken, sich vielleicht auch ausruhen, das ist alles richtig, das ist alles nicht sündhaft. Nur was drumherum, was, ja, es ist ja langweilig, alleine vielleicht zu sein, ja, dann können wir doch einen Strand machen, wo wir wo alle zusammen sind und lustig zugeht, wo getrunken wird, vor allem auch Alkohol, wenn wir nehmen, ja. Es wird missbraucht. Die Leute im betrunkenen Zustand tun Dinge, sündhafte Dinge. Und wir wissen, was auf diesen Stränden auch passiert, in den Hotels, was eigentlich alles für die fleischliche Natur gedacht ist. Und das ist alles, was der Teufel dem Menschen gegeben hat und den Mensch ins Verderben schickt. Wenn wir jetzt auch das Augenlust nehmen, ja, nehmen wir mal unser Handy. Davon haben wir so oft schon gesprochen, aber es ist die Tatsache. Es ist reell, es ist hier. Jeder hat es, aber wie gehen wir damit um? Das Fleisch möchte, die Augen möchten sehen. Ja? Es ist nicht unrecht, wenn wir in diesem Handy vielleicht Dinge gucken, die uns vielleicht auch erbauen, die uns wissenschaftliche Dinge auch, ja, wenn wir nach irgendwas suchen, alles ist in Ordnung. Nur, der Mensch hat erdichtet Dinge, die zur Sünde führen. Und da benutzt einfach der Teufel auch dieses Gerät, um die Menschen verführen. Wenn wir nur an die Filme denken, die viele auch Jugendliche auch damit betroffen sind, nicht nur Jugendliche, auch Erwachsene, die es pflegen, merken es klar und deutlich, es nützt für mein geistliches Leben nichts. Wenn ich aber einen Film angucke, vielleicht einen Doku-Film, der mir auch erbaut in dem Sinn, dass ich auch über die Welt und über die Wissenschaft manche Dinge auch wiss und sehe, das wird in meiner Seele nicht so weh. Aber wenn ich unnütze Dinge anschaue, die sündhafte Dinge auch vorkommen, wie Ehebruch, Hurerei und dergleichen, dann ist es sündhaft. Dann führt es mich auch zur Sünde, mich führt es von Gott weg. Ich spüre es in meinem Herzen. Ja, es gibt ja heutzutage Serien und wenn du anfängst, eine Serie zu schauen, es ist unendlich. Und in diesen Filmen werden Dinge gezeigt, die gegen das Wort Gottes sind. Und wenn wir uns damit beschäftigen, liebe Geschwister, der Geist Gottes wird in unserem Tempel nicht bleiben. Er wird weichen. Er wird einfach auch, wir werden nicht spüren, wir werden auch diese Kraft im Alltag nicht fühlen, wir werden schwach sein. Weil der Geist Gottes, wenn er mal von uns weicht, dann ist vorbei. Und dann sind wir kraftlos in dieser Welt. Und deshalb ist ja auch diese Kraft da, dass wir auch, wie auch Apostel Paulus hier im Kapitel 12 weiter sagt, im zweiten Vers, und stellet euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Wir lebten in dieser Welt. Gott hat uns befreit. Jetzt geht es aber weiter. Ich muss meinen Sinn, meine Gedanken erneuern und das durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich muss um diese Kraft bitten. Ich muss mich auf den Altar Gottes legen und sagen, Herr, jetzt leite du mein Leben. Nimm du meine Gedanken. Wir haben ja auch gesungen, Gedanken, Sinn und alles. Ja? Und manche denken natürlich, wenn ich jetzt geheiligt bin, dann bin ich ein Engel oder ich mache gar keine Fehler. Natürlich wird es auch die Entrüstungsgefühle, die Gefühle auch vielleicht, wenn jemand mit Neid behaftet ist. Von Geburt auf gibt es Leute, die einfach im Herzen dieses haben. Dieses Gefühl wird vielleicht kommen. Der Teufel wird uns versuchen in diesem. Aber wenn ich jetzt mein Leben nehme, angenommen jetzt, ob das Neid oder vielleicht auch Zorn und dergleichen ist, man wächst ja in diesem Geistlichen, man übt sich darin und bittet Gott um diese Kraft und das wird immer weniger und weniger und je mehr oder je länger wir in diesem Glauben bleiben, in diesem Vertrauen in Gott und bitten, dass er uns befreien möchte, wird es ausgetilgt aus unserem Herzen und die Neigungen zur Sünde werden nicht, der Teufel wird es nicht schaffen, uns durch diese Dinge zur Sünde leiten. Und das ist sehr wichtig zum Verstehen, wo auch Apostel Paulus sagt, dass wir unsere Sinne ja, auch zum Opfer bringen. Also, dass wir auch unsere Sinne verändern, durch Erneuerungen sind, auf das ihr prüfen mögt, welcher seid das der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes. Wenn wir uns auf den Altar gelegt haben, dann wird der Geist Gottes uns lenken und leiten in alle Wahrheit. Er wird uns auch dieses Problem auch zeigen. Ich möchte noch zur Bekräftigung auch dieses Wortes, dass diese fleischliche Natur, dieser alte Mensch, er muss ans Kreuz. Ja, er muss ans Kreuz. Wir müssen uns sehen. Der Geist Gottes wird uns zeigen in unserem Leben Dinge, die wir lassen müssen. Mit eigener Kraft werden wir es nicht schaffen. Wir sehen Petrus, er war bekehrt, er folgte Jesus ja nach, diese 3 Jahre. Aber trotz allem hatte diese Kraft nicht. Diese Übergabe muss stattfinden. Und er sagt hier nochmal, in Galater 5 möchte ich lesen, Vers 24, welche aber Christo angehören, weil er sagt auch davor, die Früchte des Geistes, ja, Abgötterei, Zauberei, Feindschaft, Hader, Neid, Zorn, Zank, diese Dinge, das sind die Früchte des Fleisches. Und dann sagt er auch, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freundlichkeit, Geduld, Sanftmut, also das Gegenteil von dieser fleischlichen Natur. Und er sagt, welche aber Christo angehören, die kreuzigen ihr Fleisch samt den Lüsten und Begierden. Diese Lüste und diese Begierde, die in unserem Herzen vielleicht hochkochen, hoch erwachen, die werden sein, auch nach der Bekehrung. Nur wenn wir es auf den Altar Gottes legen, noch einmal, dann werden wir diese Früchte des Geistes tragen. Warum? Apostel Paulus sagt in Römer 5, noch Vers 5, sagt er, dass die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und durch die Liebe, wenn wir 1. Korinther 13 lesen, durch die Liebe können wir die Früchte des Geistes tragen. Das heißt, wenn die Liebe Gottes in meinem Herzen noch nicht ausgegossen ist und ich die Liebe Gottes nicht verspürt habe, dann werde ich die Früchte nicht tragen können. Nicht die vollkommene Früchte. Und Jesus sagt auch, wer in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, der wird viel Frucht bringen. Und noch ein aus Kolosser 3 möchte ich auch eine Bibelstelle, Kolosser 3, Vers 5. So tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind. Die auf Erden sind. Das ist unsere fleischliche Natur. Die muss getötet werden. Wie? Hurerei, Unreinigkeit, schändliche Brunst, böse Lust und den Geiz, welcher ist Abgötterei. Um welches Willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Unglaubens, in welchem auch ihr weiland gewandelt habt, da ihr darin lebtet. Ihr seid darin gewesen, ihr lebtet in diesen Dingen. Nun aber leget alles ab von euch, denn Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Diese Dinge, das können wir nicht einfach so weglegen. Durch den Glauben an Jesus Christus, ja, wenn wir ihm uns ganz übergeben haben, wird er uns diese Kraft geben, unsere fleischliche Natur ans Kreuz zu hängen. Lüget nicht untereinander, zieht den alten Menschen mit seinen Werken aus. Das sollen wir tun. In unserer Bekehrung geschieht, dass Gott uns die Sünden vergibt. Er nimmt in sein Haus uns auf. Wir gehören zur Gemeinde des Herrn. Aber in dieser Gemeinde zu bleiben, müssen wir rein und heilig leben. Also wir müssen dieses Opfer bringen, dass wir sagen, Herr, unser alles übergebe ich, mein ganzes Leib und Seele und Geist lege ich auf den Altar. Meine Talente, mein alles, und dann kommt dieser Sieg. Ja? Und zieht den Neuen an, der da erneuert wird, zu der Erkenntnis nach dem Ebenbild des, der ihn geschaffen hat. Und das ist Jesus Christus. Nach diesem Ebenbild sollen wir trachten, dass wir ihm ähnlicher werden. Und wenn ich jetzt über mein Leben auch blicke und auch die Erfahrungen, was man so gesammelt hat im Laufe der Zeit, man merkt einfach, wenn Leute einfach sich ganz nicht übergeben, das sind Dinge, manche Dinge, die, ja, gib doch alles ab. Ja, ich habe alles abgegeben. Aber was ist mit dem Modegeist? Oh, da will der Mann, mancher Mensch, ja, man will ja schön aussehen, man will ja auch, ja, bisschen, hat eine Schwester mal zu mir gesagt, man möchte wie ein Mensch aussehen. Wie ein Mensch? Wenn man Gold und Silber und so auf sich hängt sozusagen, um ein besser Aussehen, sich schminkt, ist es dann besser Aussehen, liebe Geschwister? Wenn wir dann überlegen, wo ist eigentlich der Ursprung? Der Ursprung ist im Hochmut, dass unser Herz hochmütig ist, dass wir vielleicht besser aussehen wollen als der andere. Wir sollen so aussehen, wie Gott uns geschaffen hat. Wenn wir was dazu tun, dann ist es das, was wir noch nicht auf den Altar gelegt haben. Und das soll geopfert werden, alles, liebe Geschwister, alles, was Gott uns offenbart und zeigt, muss auf den Altar gelegt werden. Dann kann der Geist Gottes unser alles einnehmen, dann kann er uns als Tempel gebrauchen, Gottes, dann die Gerätschaft und alles, was in dem Tempel geopfert wurde, das ist unsere fleischliche Natur. Das muss auf den Altar, das muss geheiligt werden. Und das geschieht nur, wenn wir willig sind, uns auch heiligen lassen. Gott möchte uns alle segnen, helfen und Kraft und Mut geben auch. Nicht verzagen, es ist diese Kraft da, und Gott möchte uns sie geben, wenn wir wollen. Dann werden wir siegreich durch dieses Leben gehen. Wir werden siegen. Wir werden auch Freudigkeit haben. Wir werden diesen Frieden im Herzen haben. Uns wird nichts von Gott trennen. Und wir haben die Hoffnung des ewigen Lebens in unserem Herzen. Und dann, wenn wir uns mit den Geschwistern treffen, wenn wir auf die Versammlung kommen, wenn wir uns privat sehen, dann jubelt mein Herz. Dann möchte ich auch von diesen Dingen auch dem anderen erzählen. Ich möchte dann auch diese Siege, die Gott mir gibt, auch anderen geben und erzählen. Und diese Freudigkeit möchte in unserem Herzen auch festgeschrieben sein, dass wir auch so entschlossen sind, wie Petrus auch nach der Taufe mit dem Heiligen Geist, konnte er auftreten mit Freudigkeit und konnte auch mit Freudigkeit dem Heiland dienen. Und was auch da nicht gekommen ist, Verfolgung und Trübsal, bis ans Ende sind auch die Jünger geblieben, treu dem Heiland. Und das sollte auch unser Wunsch sein. Treu sein bis ans Ende, dass wir das ewige Leben auch ererben. Gott möchte uns alle segnen. Amen.